Ja, also, die Liebe kommt nicht aus Berlin, aber vielleicht kommt sie ja aus Wien. Mit diesem Brückenschlag zu Folge 180 und zur letzten Folge 185 begrüße ich euch. Zwischen diesen beiden Folgen spannen wir hier die Brücke. Das hier ist Folge 186. Ich bin Simon am Mikrofon, der Podcaster. Und ja, die 180er Folge, die war schon ein Brett, habe sie mir gestern nochmal angehört. Es ist immer so, man denkt, oder immer wenn ich denke, dass ich außer Form bin oder dass die Folge gar nicht so gut ist, wie ihr, meine Hörer, meine treuen Schäfchen, es eigentlich verdient hättet, dann ist es doch eine ganz passable Folge, stelle ich fest. Und klar, die Folge danach, 181, habe ich direkt danach aufgenommen, nach dem Rauchen auch. Die, klar, da lässt das Niveau dann schon nach mit dem Rauchen. So. Aber Brutalismus, diese Folge, hört da nochmal nach. Die Liebe kommt nicht aus Berlin. Und ja, was gibt's zu Wien zu sagen? Schwierig, schwieriges Thema. Aber ich möchte hier meine Genossen begrüßen auf Deutsch. Ja, liebe Leute, ich werde hier Deutsch reden, um mich ins rechte kommunistische Licht zu rücken. Und dann danach, glaube ich, Spanisch und Englisch zum Schluss. Liebe Genossen, ich habe euch da ja am Wochenende den kleinen Zettel überreicht mit meiner Podcast-URL und da bin ich eben sehr sparsam beim Austeilen. Das sind wirklich nur die allerengsten Freunde, die jetzt in letzter Zeit von meinem Podcast zuhören bekommen. Denn in letzter Zeit natürlich mit diesen privaten Einschlägen, Einmischungen hier. Jetzt im letzten halben Jahr ist mein Podcast eben privater geworden und da bin ich nochmal zurückhaltender. Und ja, jetzt war es aber irgendwie eine Zeit, habe ich gefühlt, mit der letzten Folge auch, boah, dieses Werk, natürlich ist das irgendwie experimentell und so. Ich habe es einfach gefühlt, ja, jetzt muss es sein. Dieser Podcast ist ja auch für euch, vor allem für Leute wie euch und ist im gewissen Sinne auch nur für meine Musen, wie ich immer wieder sage. Ja, einfach nicht so sehr auf das Urteil des Publikums und das Urteil der Welt achten und schauen, sondern nur auf diese Frauen, denen so mein Herz gehört oder ich mich verbunden fühle. Aber trotzdem muss es so sein, habe ich immer wieder festgestellt, dass man, um das bestmögliche Produkt aus sich herauszubekommen, da darf man nicht so privat sich einkapseln in der Zweierblase. Also diese Podcasts, die ich mache, mache teils auch nur Privatpodcasts für mich oder auch nur für meine Ex-Freundin. Die sind aber nie so gut. Es muss so sein, dass man zu den Volksmassen spricht und nur dann kann man wirklich das fühlen, dass man verbunden ist mit der Basis der Bevölkerung oder der Basis jedenfalls aller Menschen und aller Volksstämme, der auseinanderstrebenden Völker und Gruppen jedenfalls da in der Welt. Und ja, so ist es. Ich bin Polyglott, ich rede, ja, ich will mich an die ganze Welt wenden und deshalb auch mehrsprachig. Und ja, das letztes Mal, ich kann es ja nicht richtig fassen, aber das ist ja irgendwie auch wunderschön, ne? Da redet Hitler darüber, dass doch die Ungarn auch nichts Böses wollen und man die Ukrainer und Balten auch integrieren kann. Und wow, also ich finde es einfach irgendwo schon nice, schon schön, diesen Gedanken Hitler und seine zärtliche Seite. Und überhaupt habe ich in diese Figur auch so viel aus mir selbst gelegt, in dem Sinne, ja, meine eigenen Erfahrungen, Enttäuschungen und Frustrationen in der Liebe da, das habe ich irgendwie in ihn gelegt und das Gefühl, ja, in dem Sinne ist diese Figur so persönlich wie sonst keine. Ich habe andere Figuren immer an mir angelehnt, aber das Besondere an Hitler ist halt, dass ich aus ihm natürlich in gewisser Weise einen Verlierer machen will. Ein Verlierer. Nicht unbedingt mit diesem moralischen Hintergedanken, die Leute vom Faschismus abzubringen und so, sondern nee, das kann man nicht, kann man nicht so rangehen, aber wow, also. Also ja, ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären, ich verhaspel mich hier. Liebe Genossen, ich begrüße euch hier, weiß nicht, ob ich eure Namen nennen sollte. Wir waren da ja in einer kleinen Dreiergruppe jetzt am Wochenende in der zum Bildungstreff von der DKP hier in Stuttgart, im schönen Süden, im Clara Zetkin-Heim. Und jedenfalls empfehlen kann ich da den Podcast, der vor allem diese Folge 6 des DKP-Bildungstreffs Baden-Württemberg-Podcast oder Talking Disco ist der offizielle Name. Ein sehr schöner Name, finde ich. Die Verhältnisse müssen tanzen, ist der Untertitel und spielt auf ein Marx-Zitat an. Und ja, die Arbeit dort in der DKP schätze ich natürlich, aber ich kann hier nicht versprechen, dass ich immer ganz haargenau linientreu bin und so auf Parteilinie argumentiere. Und bitte, ja, seht das auch nach. Und ich muss euch das auch sagen, dass, ja, es für mich keine Option hier mich einzuschränken oder irgendwie. Natürlich ist Kritik immer gern willkommen und auf Widersprüche. Und mein marxistisches Verständnis ist dann noch nicht so gefestigt. Gerade was Basis und Überbau betrifft, das kriege ich immer durcheinander. Ne? Es ist eben nicht so, dass sich der Überbau aus der Basis ergibt, sondern beides steht im dialektischen Wechselspiel und so. Dialektisches Wippspiel. Ja, das muss ich noch besser studieren und so. Aber ich sage euch ganz klar, ich kann mich hier nicht anpassen, verbiegen irgendwie meinen Podcast. Das ist meine Kraftquelle. Und ja, wenn es nicht geht, dann würde ich lieber aus der Partei austreten, auch wenn ich es eigentlich gut finde und so. Aber ja, es geht einfach nicht, mich hier einzuschränken und so. Ihr merkt's. Wobei ich jetzt dachte, mich zumindest einschränken, ja, nicht mehr täglich podcasten. Ja, das ist echt exzessiv. Jetzt wenigstens runterfahren auf alle zwei Tage nur noch. Ja, und liebe Genossen, ihr seid mir also wichtig als Zuhörer. Oder sogar am wichtigsten, aber ja, da darf ich jetzt keine Unterscheidung machen. Alle meine Hörer sind natürlich wichtig, aber alle auf eine ganz spezielle, individuelle Weise. Und im Dezember war ich da schon bei der MV das erste Mal vor Ort in Clara Zetkinheim. Aber ja, da hatte ich das schon überlegt, weil es wurde damals genau schon diskutiert. Ja, der Podcast soll bald rauskommen, der DKP-Podcast. Und der Name wurde da diskutiert und ich dachte noch so, ja, soll ich das erwähnen, dass ich selber einen Podcast habe? Aber damals driftete mein Podcast, also damals war mein Podcast eher noch in allgemeinen, universalistischen Themenfeldern unterwegs und nicht so subjektivistisch, auch wie jetzt hier, wo ich über mein eigenes Liebesleben, Privatleben eigentlich spreche. Eigentlich alles offenlegt, klar, aber es ist ja immer noch mit Decknamen teilweise und überhaupt, es ist auch so viel Material, was ich raushaut, das ist immer mein Ding. Ne? So behalte ich mir dann doch ein bisschen Privatsphäre, weil so viel könnte ja auch niemand hören oder zumindest niemand richtig verarbeiten. Ja, das ist so mein Ding. Aber da dachte ich mir dann so, im Dezember, da stand ich ungefähr bei Folge 140, Folge 135 ungefähr. Und es war da sehr politisch. Ich war in einem Kampf gegen Stefan und Wolfgang aus dem Neue 20er-Podcast gefangen. Und ja, hab einfach die politischen Haltungen der beiden immer weiter desavouiert oder unterminiert oder lächerlich gemacht oder konnte mich da gar nicht einkriegen, diese beiden. Ja, diese beiden, die ihm zum Linksanarchismus in Wolfgangs Fall vielleicht oder Linksliberalismus in Stefans Fall jedenfalls zum Reformismus, zur Rechtsabweichung vom Kommunismus tendieren. Aber ja, also damals, da hätte es eigentlich mehr Sinn gemacht, den Podcast zu popularisieren als heute. Aber ich fühlte da schon, dass irgendwas im Anlauf ist, diese Situation mit der ukrainischen Kollegin und mit meiner Freundin, da haben wir uns gerade getrennt. Ja, die war da schon so, dass ich dachte, wow, da entwickelt sich was. Ich weiß nicht, wie es mit meinem Podcast weitergehen soll. Und ich habe das alles nicht geplant hier so. Aber es hat sich dann so ergeben. Ne? Es hat sich alles so ergeben. Ich habe mich da verliebt in diese Kollegin und wollte das auch, weil ich dachte, ja, die Polyamorie, die hat mich einfach verfolgt, seit ich das bei Robert Faller gelesen habe. Warum ist das überhaupt so, dass das als Betrug, als was Unmoralisches gewertet werden soll? Eine zweite Person zu lieben, ist die Liebe nicht was Schönes? Also dann noch jemand zu lieben, das ist doch dann noch schöner oder ist doch noch besser, moralischer. Ist nicht je besser, je mehr Liebe man ausschüttet. Aber ja, das sind schwierige Fragen und mich hat es einfach verfolgt, seitdem ich das gelesen habe und wollte das eigentlich für mein Leben und habe das meiner Freundin immer so gesagt, am Anfang der Beziehung, aber ja, die konnte es halt nicht verstehen oder nicht akzeptieren. Und ja, aber gerade deshalb habe ich dann gefühlt, das ist eigentlich ideal mit dieser ukrainischen Kollegin, weil wir haben uns so oft unterhalten und haben uns so gut verstanden. Ich hatte einfach das Gefühl, ja, da kann ich mich verlieben in sie oder verliebt mich schon und ist einfach schön, das dann auszuprobieren. Wie könnte das gehen mit der Polyamorie? Und ja, dass das dann so im Podcast ja, im Podcast einfach erklärbar werden musste. Und jetzt habe ich halt schon so ungefähr 50 Folgen aufgenommen mit Englisch drin, wo ich mich vor allem an diese Kollegin richte und dann jetzt auch letztens wieder mit Spanisch drin für meine Ex-Freundin, weil wir jetzt wieder in Kontakt stehen. Ja, also im Dezember, da habe ich so gefühlt, dass ich in die Richtung entwickeln würde, aber hab nie so bewusst geplant, mein Podcast. Das ist das Ding, ich plane nicht so genau voraus. Und ja, ein Genosse sagte da auch, er hat auch schon Erfahrungen mit der Polyamorie, aber eher schlechte. Und das ist ja auch schon gut, ja, immerhin Erfahrung. Ich selber, ja, habe da eben nur diese Erfahrung, dass die meisten Leute es eben nicht verstehen oder ablehnen. Und jetzt keine wirklich praktische Erfahrung. Aber gut, das ist ja auch schon die Praxis. Ne? Das ist immer die Dialektik, ja. Fällt schwer zu begreifen, aber es ist ja so 50 Folgen. Das ist ja auch ein Brett, das ist ja auch was Materielles, irgendwie materialisierte Liebe. Und das ist auch eine Vorarbeit. Und es ist gar nicht klar. Man ist auch zu Recht ängstlich oder normalerweise ist ja ganz normal, so ängstlich zu sein. So wie eben auch dieser Charakter Hitler. Ängstlich oder jedenfalls unerfahren auf diesem sexuellen Gebiet und da einfach, ja, streift er durch Wien. Und das meine ich einfach, dieses Image, dass er ein Loser ist, ein Verlierer, das wollte ich da reinlegen. Und so wie ich mich also gefühlt habe, in der Phase, wo ich auch keine Freundin hatte im Studium, und mir so dachte, ja, es wäre doch so schön, oder eine Frau anzusprechen, aber ich kann nicht oder ich will nicht, oder ja, oder warum sprechen die Frauen mich nicht an? Sollen die doch, ne, wir sind doch heute feministisch, dann wäre es doch logisch so. Und das ist ja, was ich versucht habe, dann diese ukrainischen Kollegen klarzumachen auf Englisch, weil sie auch immer auf mich gewartet hat. Aber ich möchte einfach das klar. Natürlich ist der Faschismus kein Spaß und wir sind als Kommunisten natürlich schlagkräftig aufgestellt oder wollen dagegen kämpfen. Wie auch ihr erzählt habt, dass ihr da vor der DKP in diesen antifaschistischen Gruppen ihr unterwegs wart und da ja, Neonazi-Demonstrationen, ja, Pilgerfahrten zum Grab von Rudolf Hess verhindert habt. Und das ist ja auch richtig und wichtig. Aber sehr schön, sagte dann ein Genosse, naja, irgendwie ging es da auch nicht weiter. Und ja, man ist immer nur den Nazis hinterhergelaufen, wenn die was gemacht haben, dann ist man halt hinterher. Und genau das ist es nämlich mit dem Antifaschismus. Wenn der Antifaschismus so ist, dass man immer nur dem hinterherläuft, und das ist eben der BRD-Antifaschismus, also der Staatsdrang, der offizielle Antifaschismus, dann ist es im Grunde eine Kräftigung des Antifaschismus. Und ich muss das ganz genau erklären. Dann ist Hitler nämlich wirklich so stark, wenn wir ihn so stark machen und sagen, es war so schlimm und wir müssen die Geschichte nur vom Ende her betrachten, von 45 her. Und schauen, dass das nie wieder passiert. Aber ja, das ist ja richtig, dass es nie wieder passieren soll, nur man erreicht das nicht. Oder mein Punkt ist eben, das ist vielleicht eher sogar noch kontraproduktiv, darauf zu fokussieren, wie barbarisch, unmenschlich das war. Weil unmenschliche Zustände, das gab es durch die ganze Historie hinweg, in der Urgeschichte und so weiter, dass die Leute einfach kein Essen gefunden haben, klar, keine Produktivkräfte entwickelt. Und ja, wie grausam ist das dann bitte zu verhungern? Und was ist da jetzt grausam, im KZ zu sterben oder so? Und so meine ich, ist die ganze Geschichte irgendwie grausam, und jetzt so auf Hitler, auf die Nazis zeigen, das stärkt sie, das erhöht ihre Größe, das sagt denen, ja, ihr wart aber wirklich am schlimmsten, am grausamsten, und das ist einfach faktisch falsch und das sollten wir nicht so machen. Und es hat aber auch meine Beschäftigung mit dem Faschismus und mit den Nazis, ich muss mich da auch historisch noch weiter einlesen. Diese Folge 6 von dem DKP-Podcast Talking Disco beschäftigt sich ja auch genau damit, mit der Haltung des deutschen Volkes im Zweiten Weltkrieg und dass da eben kein Widerstand gegen die Nazi-Diktatur vorhanden war. Aber das ist gar nicht der Punkt, meine ich. Manchmal muss man auch eher seinen eigenen Gedanken folgen und weniger jetzt, ja, weil ich weiß ja im Grunde schon, die Basics, ist die Basis meines Geschichtswissens ist ja gegeben. Und da ist es manchmal einfach besser, das dann den eigenen Theorieströmen freien Lauf zu lassen. Und das ist genau, was ich mache mit dem Faschismus. Das hat zu tun mit meiner Erfahrung in Argentinien. Erstmal klar ist Argentinien auch mit dem Faschismus verbandelt. Klar, in den 70ern die Militärdiktatur, auch eine Art eine faschistische Diktatur. Aber auch das ganze Nazi-Kapital, das da repatriiert wurde über den Umweg Argentiniens nach 1945, die ganzen Nazi-Verbrecher, die über Argentinien dann ausreisen konnten und teilweise dort geblieben, weiter nach Paraguay oder Brasilien und so weiter, über ganz Südamerika sich verstecken konnten, wie Eichmann auch, oder natürlich Tausende, Zehntausende weitere Nazis. Das ist alles Teil der Geschichte, aber das ist nicht das, was ich meine, sondern dass ich ja in Argentinien gelebt habe mit meiner Familie von 2010 bis 2012 und dass ich da so das Gefühl bekomme, ja, wofür steht Deutschland in der Welt? Natürlich schöne Autos und so weiter, aber vor allem doch auch für den Faschismus. Und da kommst du hin als Deutscher und ja, ich selber bin ja auch eher hochgewachsen und blond. Und allein dafür wird man schon bewundert, ja, Argentinien hat natürlich auch viele eher dunkelhäutige Menschen, aber gerade in so einem privaten Kolegio, in einer Privatschule, wo der Monatsbeitrag für einen Schüler 600 Euro beträgt, also die Eltern schon aus sehr reichem Hause sein müssen, um sich das finanzieren zu können, dort ihr Kind hinzuschicken. Da gibt es viele Schüler, die auch eher weiß, eine weiße Hautfarbe haben, und das erwähne ich, weil der eine Genosse, lieber Genosse, lieber ja, Kamerad, oder er sagte etwas sehr Interessantes zu dieser Umkehrung des Migrationsstroms. Im 19. Jahrhundert, als Marx schrieb, da expulsierte der europäische Kontinent die Immigranten und die Schwemmten, damit die Kolonien, weil da halt Arbeitskraft gebraucht wurde, oder hier Arbeit im Überfluss vorhanden waren. Und klar, heute ist es andersrum, im 20. Jahrhundert, jetzt im 21. Jahrhundert kehrt sich das um. Die Leute kommen von dort nach hier, natürlich wie meine Freundin aus Peru oder aus der Ukraine, jetzt natürlich viele Leute, nicht nur wegen dem Krieg, sondern auch wegen der Arbeit herkommen. Und was er aber sagte war, diese Leute im 19. Jahrhundert, die da von hier nach dort gingen, also in die Kolonien raus, waren da die Elite. Und das blieb mir hängen. Ich habe es da nicht ganz verstanden oder bin da nicht ganz drauf eingestiegen. Aber ich glaube, das ist genau dieser Punkt, warum in so einer Privatschule dann viele europäisch klingende Namen auch haben, deutsch klingende Namen wie Müller und so weiter. Und viele einfach auch ja so vom Aussehen einfach deutsch oder europäisch aussehen. Nicht alle, aber schon sehr, sehr viele im Vergleich zu der Gesamtbevölkerung Argentiniens. Und das bleibt mir so hängen. Ja, das ist natürlich dieser Rassismus, der sich so fortpflanzt und forterbt durch die Generation. Und die waren damals die Elite, aber sie sind heute noch genauso die Elite. Diese Kinder der europäischen Auswanderer. In anderen Ländern ist vielleicht anders. Klar, Peru, weiß gar nicht. Argentinien hat da irgendwie eine singuläre Position, weil sie irgendwie ja so viele europäische Migranten gerade aufgenommen haben. Und ja, irgendwie Italiener, Spanier, Deutsche vor allem. Ja. Aber mein Punkt mit dem Faschismus ist, da kommen wir als Deutsche hin und für was Deutschland primär steht in der Welt, ist also der Faschismus. Und dass man dafür latent bewundert wird. Und das wird vielleicht nicht so ausgesprochen, aber es war eben mein Gefühl. Und klar, diese Bewunderung, die hat sowas Missgünstiges, vielleicht, dass man mal so einen dummen Spruch hört über Deutsche und Nazis und so, dass man das Gefühl hat, ja, die ziehen das in den Schmutz oder machen sich drüber lustig, aber eigentlich aus so einer latenten Missgunst, aus so einem latenten Neid dagegen zu sagen, wow, wie geil wäre es, Deutscher zu sein, wie geil so zu sein, auf dieser Historie, auf dieser Basis zu stehen, die Nazis als Vorfahren, ja. Und das ist der Punkt, und das ist mein Punkt. Wenn das so der Blick ist, mit dem dich den argentinischen Mitschüler anschauen, oder ja, zumindest die generelle Umwelt ist, die ich da fühle, dann ist es sehr kontraproduktiv, wenn dieses liberale Geschichtsbild dann im Geschichtsunterricht sagt, ja, wie schlimm es war mit Hitler und nie wieder dahin zurück, und es bleibt aber dabei, es gibt keine politische Reflexion, die darüber hinausgeht, zu sagen, das war das ganz dunkle Kapitel, das ganz böse, und danach haben wir uns gewandelt und sind es gut und sind es leuchtendes Vorbild für die ganze Welt. Das ist nämlich der Punkt. Wir sind jetzt imperialistisches, strahlendes Vorbild für die Welt. Aber das ist natürlich absurd, weil so ein imperialistisches Land nicht so einfach erlaubt, dass andere Länder da aufsteigen. Und die Rechnung geht einfach nicht auf. Ja, wenn das so wäre, dass andere Länder wie Argentinien so aufsteigen könnten, dann wäre der Imperialismus eben nicht der Imperialismus, der da immer versucht, sich gegenseitig die Einflussfälle, die Machtgebiete abzujagen und die Profite und so. Also das funktioniert so nicht. Und dieser Imperialismus wird eben auch davon gestützt, nämlich von diesem Nazi-Geschichtsbild. Davon, dass die BRD sich weiter diese Selbsterzählung gönnen kann und sagen kann, ja, wir sind auf der richtigen Seite der Geschichte angekommen. Ja, also deshalb meine ich einfach, ich will einfach, wenn ich über den Faschismus oder Hitler schreibe, dann will ich nicht so schreiben, dass ich vom Ende her rangehe und sage, wow, wie schlimm war es, wie schlimm das alles in Trümmern lag, sondern nee, wenn wir zynisch sind und ehrlich, dann ist es so, heute als Deutsche, wo wir ja auch profitieren, weil auch ich davon profitiere, von diesen Reichtum von meinen Eltern durch die ganze Welt reisen, dann war es gut mit Hitler, dann war es gut, dass damals alles in Trümmern lag, weil ja, dadurch haben wir uns diese Machtposition auch erkämpft. Die USA wussten, sie mussten Deutschland hat die ganze Welt beeindruckt durch diese militärischen Leistungen, und die USA mussten uns deshalb als militärischen Partner auch schnell wieder gewinnen, einbinden. Und es hängt alles zusammen. Also das ist ein fließender Übergang von Faschismus zum Imperialismus. Und nur in der DDR wurden überhaupt dann auch Reparationszahlungen geleistet an die Sowjetunion. Das ist auch ein interessanter Punkt noch, den ein Genosse da aufbrachte in einer Sitzung. Also deshalb will ich es vom Anfang her denken, von Hitler, seiner Jugend her, als er so 20, 25 war. Und mich da auch nicht so genau in seine Biografie einlesen, wie ich letztes Mal sagte, obwohl ich ein paar Eckdaten natürlich schon rausgegriffen habe. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob er wirklich in Wien lebt, aber ich denke schon. Und er hatte auch jüdische Freunde, nämlich, das ist der Punkt. Er war kein Antisemit zu der Zeit, er war nicht so reaktionär. Oder er, vielleicht noch gar nicht politisch. Ja, und Hitler einfach so sehen als Mensch, irgendwie als wie wir alle sind, halt so, ja. Und warum soll er jetzt mehr schuld sein als wir alles? Millionen Nazis, Millionen Mitläufer, da ist ja Deutschland irgendwie entwickeltes Industrieland und so. Lenin beschreibt das schon. Wir müssen darauf schauen, daraus ergehen sich diese kapitalistischen Krisen und Widersprüche. Und ob es jetzt Deutschland ist oder das andere Land, das sich da dann so entwickelt und das im 20. Jahrhundert zu diesem größten Ausbruch der Gewalt kommt im Zweiten Weltkrieg. Das ist alles relativ, meine ich, das kann verschoben werden und wir dürfen uns als Deutsche nicht so sehr mit dieser Schuld identifizieren und sagen, das ist unseres, das ist ganz klar unseres und daraus leiten wir unser Selbstbewusstsein, unsere Identität ab heute, sondern nee, das ist mein Ding, je mehr man darauf beharrt, wie grausam, wie schlimm die Nazis waren, desto größer macht man die Nazis und desto unrechtmäßig. Es ist nicht gerechtfertigt, es sind natürlich einfach strunzdumme Ideologien rückwärtsgewandt, einfach einfallslos und feige. Und das kann man aber nicht so bekämpfen, indem man nur wiederholt, wie singulär das war, sondern man macht es dadurch stärker. Und deshalb also Hitler, so sehen, wie wir alle eben sind, so unsicher in der Jugend einfach, dass man denkt, ja, jeder andere auf der Welt, der kennt doch seinen Platz in der Welt und nur ich kenne ihn nicht und nur ich, bin hier so, genau, und am Anfang der letzten Folge sagte ich noch was zur Einleitung, weil das mit sich als Nazis bezeichnen, das führte ich dann eben so ein über den Verlauf der englischen Folgen, seit das begann. dass wir als Deutsche einfach Nazis sind, dass man gut sich in dem Sinne damit identifizieren, meine ich, irgendwie ist einfach anerkennen, okay, wir leben ja von dem Reichtum heute, wir sind ja irgendwie in dieser imperialistischen Position als eines der stärksten imperialistischen Länder. Und es basiert alles auch auf dieser Nazi-Geschichte. Also, ja, und in dem Sinne sich als Nazi bezeichnen, meine ich. In dem Sinne nicht mehr so sagen, oh, das früher waren die Nazis, das waren die bösen Deutschen, und heute sind wir die guten. Nee, sondern es ist eine Kontinuität. Es, ja, es ist einfach so. Und vor allem, warum bin ich darauf gekommen, immer wieder auf dieses Muster, dass wir als Deutsche Nazis sind? Also, ja, klar, wegen dieser Argentinien-Erfahrung, wegen dieser Erfahrung, man wird sowieso so gesehen. Oder es ist nicht was Persönliches, nicht, dass es mich gestört hätte, nee, das ist ja der Punkt, nicht, dass es mich gestört hätte, zu sagen, ach ja, diese anderen Mitschüler oder diese und jener macht dann Spaß oder ja, da wird man irgendwie komisch angesehen als Deutsch, sondern nee, was mich stört, ist doch diese Bewunderung dahinter, dass Nazis für sie was Gutes ist, dass hinter diesem Nazi-Begriff was Leuchtendes steckt, was, ja, und das kann doch irgendwie nicht sein, und das arbeite ich hier heraus, dieses Wort auszusprechen, Nazi, das klingt irgendwie gut, das klingt stark, und das perfide daran, das sollte nicht so sein, aber das ist halt so, und wir können es nicht allein auf Sprachebene lösen, sondern es bräuchte dazu ja wirklich, wirkliche Klassenkämpfe, materielle Veränderungen in der politischen Landschaft, in der politischen Verfasstheit unserer Gesellschaft, aber ja, also ich will nicht dieser Deutsche sein, der da irgendwie über den Argentinien steht, aber der genau wegen dem Nazi-Sein über den steht. Nee, und das hat dann was Erotisches, meinte ich letztes Mal. Ja, gut, Erotik ist auch irgendwie mit Gewalt verknüpft, ja. Das war vielleicht da nicht so genau ausgeführt, aber ich denke, es ist schon klar, irgendwie Sex, das ist eine Grenzüberschreitung jetzt irgendwie, da kommt das rohe Fleischliche zum Tragen, was sonst ausgeschlossen ist im normalen Alltagsleben. Und ist irgendwie schwierig, sich vorzustellen, das zu integrieren, genau in dieses Alltagsframework. Aber andererseits ist es ja auch irgendwie ja, ein singulärer Akt und irgendwie mit der Gewalt ja in Zusammenhang, kann es nicht genau erklären, aber bei Bataille kann man das sicher auch nochmal nachlesen, ein Philosoph, den ich auch schätze, Bataille, aber ja, und das sagt sie, ne, die Nazis. Natürlich mit Gewalt verknüpft, mit Gewalt die eigenen politischen Vorstellungen durchsetzen, die Nachbarvölker unterwerfen und die ja, Menschen einfach töten, die man als unwürdig ansieht. Ja, natürlich, und deshalb gibt es da so für mich eine Verbindung, dass es einen auch irgendwie erotisiert, Nazi zu sein. Und das ganz Ungute ist natürlich, aber genau das meine ich, genau dieses Phantasma will ich damit durchqueren, mit diesem Hitler-Text, dass ich das ja nicht will. Ich will doch nicht, dass ich als Nazi dann vor diesen Argentinierinnen stehe und dafür dann bewundert werde. Nee, aber ja, also ja, das ist einfach nur dieser Versuch, dann Hitler ins Lächerliche zu ziehen, auch ein bisschen, aber ihn auch menschlich zu machen, auch auf dieses Niveau runterzuziehen, ja, zu sexualisieren, aber dadurch auch irgendwie zu enterotisieren, zu sagen, er ist nicht diese Maschine, dieser Deutsche, diese blonde Bestie, wie Nietzsche irgendwie schreibt, aber ja, dieser Deutsche, der über allem steht und der so anders ist als der Rest der Welt, dass er wie eine Maschine funktioniert, dass er, ja, wie die Nazis irgendwie stärker ist als die anderen Militärs und so fast den ganzen Kontinent überreden kann. Nee, sondern eben das, dass er nur wie die anderen ist und genau darin leidet und genau da an dieser Sehnsucht zerbricht nach der anderen, nach irgendeiner anderen Frau. Er weiß dann auch nicht, was ist da zu tun, aber irgendeine andere, und das würde ihn so komplett machen. Und ja, also ich glaube, damit habe ich es ungefähr ausgedrückt. Ich will es nicht vom Ende her denken, sondern vom Anfang her, und dass Hitler doch auch nur einer unter Millionen ist, die da irgendwie leben in dieser Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und es ist doch alles Zufall, dass er den Ersten Weltkrieg überlebt hat. So viele Millionen haben nicht überlebt. Aber es hätte irgendein anderer überleben können und dann Diktator werden, oder irgendwie hätte die Historie anders ablaufen können. Aber wir können uns nicht an solchen Zufälligkeiten aufhängen, sondern marxistisch müssen wir da systematisch analysieren, diese Systembedingungen klären und ja, nicht sagen, Hitler, man hätte Hitler irgendwie töten sollen in der Kindheit und dann wäre das alles nicht passiert. Nee, es hätte genau gut sein können, es wäre ein viel schlimmerer faschistischer Diktator gekommen. Oder eine, ja, vielleicht auch eine intelligentere, der noch krudere, perfidere Theorien aufgestellt hätte auch und noch mehr Leute getötet. Aber ja, also schließen wir dieses Thema hier ab. Es gibt da natürlich noch viel vorzulesen, aber für heute, will ich es kurz halten. Ich will einfach in meinen Rhythmus zurückkommen heute. Es ist Montag und will das einfach kurz halten hier. An meine beiden Genossen hier nur noch der kleine Hinweis, dass es verändert dann natürlich immer zu überlegen, wer hört da jetzt zu und zu wem spreche ich da, und ihr verändert da das Gesamtbild natürlich. Aber im positiven Sinne meine ich, und in dem einen speziellen Sinne, dass ihr ja auch Kiffer seid und zumindest dieses Laster also kennt, dieses Hobby oder Laster, dieses Vicio auf Spanisch, dieses Weiß. Und das ist natürlich auch ein Kampf hier im Podcast, das ist ja ganz klar, dass ich auch damit nicht zufrieden bin, mein etwas kompulsives Konsumverhalten dann, aber ja, das ist dann auch gut zu wissen, da hört jemand zu, der es auch kennt, und ihr kennt das ja auch aus Erfahrung. Und ich meine nur, wenn ihr da mal nachhört, letztes Jahr bin ich im Urlaub gewesen mit einer Ex-Freundin damals in Argentinien, das erste Mal wieder zurückgekehrt nach der Zeit, seit wir damals gelebt haben. Und mit meiner Freundin habe ich da eben eine Reise unternommen. Sie kannte das Land auch noch gar nicht. Und dann bin ich zurückgeflogen am 24. Februar, gerade als der Krieg angefangen hat oder Russland einmarschiert ist dann in die Ukraine. Und genau, klar, bei diesem sich als Nazi bezeichnen. Es geht natürlich auch darum, erstmal dieser ukrainischen Kollegin klarzumachen, dass ich sie nicht als Nazi sehe, dass ich nicht so sehen will, wie es die russische Propaganda dann darstellt, dass die Ukraine voller Nazis ist, was natürlich teilweise stimmt, aber dass trotzdem irgendwie das Wichtige ist, rauszustellen, wir Deutschen sind die Nazis, und das, was die Ukraine machen, ist ja, die lassen sich davon gefangen nehmen. Klar, diese Bandera-Truppen, die machen da irgendwie mit, aber die docken da mit dir auch nur an, das muss man irgendwie klar sehen. Dass das irgendwie eine ganz diffizile Situation ist, das heute zu analysieren. Und ja, wir als Deutschen da nicht unsere Hände in Unschuld waschen können. Also, aber jedenfalls am 24. Februar, also ja, diese Ukrainerin jedenfalls zu sagen, dass wenn überhaupt jemand Nazi ist von uns beiden, dann ich, dann wir Deutschen jedenfalls. Aber ich flog da zurück. Meine Freundin war schon vorher zurück, weil sie hatte nicht so lange Urlaub. Aber in Argentinien konnte ich jedenfalls nicht kiffen, weil ist auch ganz gut, immer wieder so eine Pause zu nehmen, gezwungenermaßen, oder ja. Ich hätte ja das suchen können auf der Straße, aber dachte dann so, nee, ist doch okay mal. Hier in Deutschland habe ich halt schon meine bekannten Quellen. Und dann war ich da also 7 Wochen ohne was zu rauchen und habe da auch gepodcastet und so, hatte mein Mikrofon eingepackt, und die eine Folge 59 fand ich ganz gut. Ja, damals ging es um Corona, bis eben zur Rückkehr. Das war Folge 64, war dann die erste wieder auf europäischem Boden, auf dem europäischen Kontinent. Und ja, da könnt ihr ja selber reinhören. Aber ich hatte jedenfalls das Gefühl, also diese 7 Wochen ohne Gras, das hat schon gut getan. Aber dann zurückzukommen und wieder anfangen zu rauchen, das hat mir auch einen Schwung gegeben. Und wow, ich kann es nicht verstehen, was für eine Inspiration. Also das andere ist aber auch, dass man die Struktur braucht natürlich, die Arbeit. Die gibt einem Struktur im Leben. Und das braucht man. Das fühle ich auch heute Montag. Natürlich geht es mir da immer 1000-mal besser. Oder ich bin einfach so, ich brauche das, die Arbeit, und am Wochenende, da fühle ich mich dann nicht so gut, oder manchmal, oder ja, zumindest als Single, wenn man ein Paar ist, dann hat man da noch zumindest einige materielle Freuden oder Glücksmomente, die man so verbringen kann. Und ja, aber ich finde es einfach optimal, weil ich jetzt auch so einen reduzierten Vertrag habe. Nur so wenig arbeite, aber trotzdem alle 5 Wochentage, und so einfach optimal, dass ich immer diese Spannung habe unter der Woche, und genauso muss es sein. Und das fühlte ich damals eben auch. Ich hatte damals eine längere Auszeit genommen, also diese Reise 7 Wochen lang gemacht, und auch davor paar Monate nicht gearbeitet, einfach, ja, wollte mich auf den Podcast konzentrieren, aber das war eben nicht so gut, weil dann fehlt diese Struktur. Und dann kam ich aber zurück an die Arbeit, 1. März musste ich wieder an die Arbeit und da schrieb ich diese ganzen Texte, die ich dann ab Folge 65 oder so vorlas. Und das war einfach so witzig, also das, ja, das hat eine ganz neue Wendung für mein kreatives Schaffen gegeben, habe ich dann gefühlt. Ich habe da vorher auch geschrieben und so, auch in Argentinien, aber es war irgendwie anders dann, ja, als ich bei der Arbeit saß und ja, dachte so, ja, warum nicht hier auch mal nebenher was schreiben, merkt ja wohl keiner, wenn ich hier mal, oder ja, ist ja wohl erlaubt, ich werde ja auch hier, der Arbeiter muss ja auch mal Pausen machen, sich regenerieren und dann kann ich da irgendwas schreiben und da habe ich diese politischen Texte geschrieben, erst ging es um den Ukraine-Krieg und dann 70er, 80er Folgen auch teilweise ums Klima, ja, da fehlt vielleicht so die Linie drin, der große Faden, aber so, ja, die großen Bögen irgendwie verfolge ich dann ja schon gewisse Themenblöcke so, ne? Also, ja, und das wollte ich nur sagen, man merkt ja, aber wenn man dann auch merkt, ja, das Kiffen, das bringt einem ja auch was oder es gibt einem was oder irgendwie, es ist nicht so gut, das so zu übertreiben und so exzessiv, aber irgendwie, ich möchte es auch nicht missen und ich kann es ja selbst nachvollziehen oder hören anhand dieser Podcasts. Das hat wirklich für einen Entwicklungssprung auch gesorgt, der Abfolge 64. Aber ja, das nur dazu und ich weiß gar nicht. Ja, also ich wollte am Ende vielleicht noch einen Text vorlesen von diesem einen Ökonom, Flassbeck, der mich ja auch so politisiert hat oder überhaupt in dieses Feld der Politik, der Polemik eingeführt hat. Weil er eben auch so polemisch schreibt oft und das finde ich eben das Gute, daran orientiere ich mich. Mein Podcast sollte am Anfang eigentlich auch nur darum gehen, seine Texte zu verarbeiten, beziehungsweise von seiner Seite, Makroskop, dass ich da einfach Texte vorlese und so. Das war ganz am Anfang die Idee, habe ich dann aber schnell fallen gelassen und es ging dann mehr so, ja, weil ich mich mehr so auf Philosophie, generelle Theorie orientiert habe. Und am Anfang war eben noch diese Idee reiner Wirtschaftspodcast rein. Eine Wirtschaftstheorien aufklären. Aber vielleicht haben wir dafür später noch Zeit. Flassbeck schreibt auch vor allem auf Englisch. Genau. Oder schreibt jetzt nur noch auf Englisch, glaube ich. Er will auch irgendwie die ganze Welt erreichen. Er sagt ja auch, oder sieht ja auch, dass Deutschland eben ideologisch recht abgeriegelt ist. Und ja, genau, das ist irgendwie der Punkt, ist so abgeriegelt. Da ist kein Durchkommen, was soll man hier überhaupt machen, klassenkämpferisch in Deutschland. Also deshalb, mit solchen Ideen wie Hitler, man braucht auch irgendwie solche brutale Ideen oder jedenfalls was Unerwartetes, um das vielleicht aufheben zu können hier in Deutschland. Aber das ist experimentell, ich weiß nicht, wo ich da ankommen kann. Ja, und damit würde ich sagen, mache ich kurz mal auf Spanisch weiter und dann zum Schluss wiederum Englisch, glaube ich, ja. Hola, mi amorcito. Si dijiste que ya te dejé afuera, pero bueno, no tengo que nombrarte, mi pajarito. Podría ser cualquier persona. Mi abejita, eso que grabé ayer, sí, fue algo muy íntimo, me parecía, ni siquiera lo escuché luego, normalmente siempre escucho lo que grabo luego. Pero ayer tenía esa impresión, solo quise sacar eso fuera para que me entiendas tal vez un poco mejor. Y sí, me parece bárbaro eso que acordamos que mañana vamos a hablar. Así tenemos un día más para pensar. Y mi pajarito solo... Sí, quiero que sepas eso. Lo que dije en el último episodio fue verosímil en inglés que... En algunos momentos uno solo quiere tocar a una persona y no hay que decidir tan rápido como sigue la relación, pero está claro ese sentimiento que tengo por ti y sí, no importa, si no quieres tocar, solo quieres hablar por teléfono, está bien, solo te digo que tampoco tengo la respuesta, la solución y parece que tú siempre estás muy rápida o siempre lo quieres solucionar todo rápido, como ayer escribiste en tu mensaje mejor hoy por favor y sí, eso me hizo acordar siempre tan rapidita Pero no importa. Mi amor, ya vamos a discutirlo, solo hay que ser honesto también, y para la honestidad se necesita un tiempo, se necesita una cierta tranquilidad, una paz mental, y que no sea tan, tan rápido, y todo tiene que ser ya decidido. ¿Ves? Ya estamos separados hace 7 meses, o sea, sí, se ve que hay tiempo, pero en algún momento sí tiene que llegar a una conclusión. Y yo quiero una conclusión que sea contigo. Y sí, preguntarte eso, de dónde sería el umbral. El umbral de la infidelidad. Porque ayer te dije, claro, podríamos tener una relación exclusiva si tú lo quieres. Tú escuchaste todos esos episodios, o por lo menos algunos, y sabes que sí, estoy en cierto sentido loco por esa colega de Ucrania, Diana, que en cierto grado sí estoy enloquecido, pero para mí no es nada sobrenatural, no es una pasión exagerada, sino es así normal en el amor, y también tiene nada que ver con ella, con su carácter. También por ti estaría tan loco, solo estamos en una otra, en una distinta fase de nuestra relación ahora, y por eso se siente todo más acostumbrado, más normal, pero no tanto. Claro que ahora podríamos volver a tocarnos, besarnos, y se sentiría muy nuevo. Y solo pensé en eso, podría ser, claro, exclusivo, que sí, si tú lo quieres, pero mira que yo te digo eso, para mí suena posible la poliamoría, quisiera intentarlo. Y sí, lo que pensé ahora, que también podría ser así, que primero ame a Diana, que primero esté con ella, para que grabe tantos podcasts amorosos para ti en ese tiempo como ahora hice para ella, para que sea equilibrado. Pero no sé, también esos podcasts ya son muchos, ¿no? Que ahora hice también en español para ti, pueden seguir varios. Y también mis podcasts ya desde la década de los 50, del 45, también fueron para ti en ese sentido, porque estábamos de novios y tú estabas en la base de todo, de todos mis pensamientos, obvio. Y sí, por eso me ayudaste en todo, en desarrollar mis fuerzas, mis capacidades, y te agradezco. Y no importa ahora, yo no sé quién amar o primero, o si puede ser al mismo tiempo, o si puede ser exclusivo. Sí, a mí me daría igual, sería bien solo estar en una relación contigo y con ella solo ser amigos. Solo que piensa en dónde está el límite, dónde está el umbral. O sea, mi abejita, yo siento que tú eres una persona que no necesito más personas, que tú ya bastas, pero igual hay más personas en el mundo y siempre las veo pasar ahí si salgo, y de alguna manera también las necesito, necesito ver a otra gente, y también está conectado a mi arte, que quiero pensar en ellas, en mujeres que veo o que suelo ver como una camarera en el café o en la panadería. Y no tiene que ver con que yo quisiera entrar en una relación con ella, ser su amante. Y creo que eso no entendí todos esos años pasados, porque siempre me ponía bajo una presión de la posición masculina, que tenés que ser así, claro, tenés que desear todo, y no lo podés negar. Claro que tenés ese deseo sexual y por eso les pido a las mujeres que se vuelven más activas. Y el punto es que ahora comprendí que no hace falta eso, el sexo, que puedo ser fiel a ti del 100% y solo tener sexo contigo, solo que quiero también tener esas charlas con las demás damas, como hoy entré en la panadería de acá. Panadería Action, y donde no sé si fuimos una vez juntos, pero es que ahí está, ahí también estaba esa chica de la que hablé en inglés, la que no sé si lo escuchaste, pero hace 2 años, justo antes de encontrarnos, yo fui allí y ella me gustaba y empecé a hablarle, solo preguntarle por su nombre. Y luego no me atreví a preguntar más o decirle más cuando ella replicó sí, que ese era su nombre y por qué. Y yo solo decía, bueno, no oso. Y bueno, pero ahora resulta que ella ya no trabaja, pero parece que su madre, o creo que era su madre, porque de alguna manera ven similares, y ella es una mujer ya un poco mayor, de 40 o 45. Pero sí, también me parece erótica de alguna manera, pero no quiero pensar en otras relaciones, solo que es algo lindo ver a alguien que te llama la atención, como tú dijiste, ese cantante Chayanne, y sería lindo tener una charla con alguien así. Y justo hoy te cuento eso, por favor. Entiéndeme, que justo hoy era el primer día que le hablé a esa mujer. Todos esos años pasados, o sea, ya 3 años que vivo acá y siempre voy allá a la panadería, no en todas las fases. O sea, había meses cuando no iba, cuando iba a otras panaderías, pero siempre volviendo y siempre ella está muy frecuentemente allí y de alguna manera me llamó la atención. Obvio que también porque habla español, o creo que escuché eso y ya debería haberle dicho eso, que podemos hablar en español, claro, porque su alemán no es perfecto, sí habla bien, pero no tan perfecto. Y sí, todo eso, solo gustaría ya antes haber empezado una charla con ella y solo hoy me atreví. ¿Por qué? Porque se mudó otro chico acá de Argelia, y él va a empezar una ausbildung allí y dijo que, bueno, en realidad no le gusta ese oficio de panadero, pero es lo que encontró y le gustaría más trabajar en el turismo, porque eso ya conoce de Dubái, estaba trabajando en Dubái y sí, es un chico muy joven, también muy buen mozo. Muy guapo, muy lindo, muy joven y viene de Argelia, su papá es policía y trabajó un año en Dubái en turismo y ahora llegó acá hace solo 3 días, sí. Sí, porque ahora es empezando en agosto, claro, empieza su contrato acá en la panadería también. Y bueno, por eso le empecé a hablar a esa mujer hoy. Porque le pregunté si ya conoció a ese chico que recién se había mudado y primero no me entendió. Luego sí hablamos, ella dijo, ah, sí, él va a trabajar allí en el fondo, horneando, o sí, allí, pero no en la venta. Y va a llegar otra chica, dijo, de Tunisia, que va a trabajar en la venta, otra Ausbildung. Y bueno, solo menciono eso por clarificar todo, que no es una opción para mí decirte que ya no voy a volver a ver esas personas como ella o como otras, como una camarera en ese café en Böbling donde fuimos también muchas veces, que ella siempre me empezó a hablar y eso me, obvio, me halaga tanto que Por fin una mujer toma el primer paso conmigo. Claro, tú también, pero en un sentido no romántico, sino solo una conversación cotidiana. Y eso, sí, es lo que te explico, que tanto tiempo necesito y estoy trabajando contra una fuerza, porque ya, por un lado con la mujer de la panadería y por otro con la camarera, ya antes podría haber hablado mucho más, pero hasta hoy también vi a la camarera, pero no hablamos, solo decimos cómo estás y sí, todo bien, dije esto, enfermo. Pero me gustaría hablar más, un poco más por lo menos, porque también sé que ella quiere, que ella, claro, le gustaría tener un poco de intercambio con un cliente. Pero no puedo, es todo tan tenaz, es un trabajo. Y sí, te explico eso para que me entiendas y entiendas que también tú... pensamiento pone una presión sobre mí y no solo el otro lado. Entiendo que yo estoy, no sé, poniendo esa presión en ti o haciéndote daño, perturbando tu paz, pero también es del otro lado y también es así. Por favor, solo quiero que entiendas que no sé dónde está el umbral, solo sé que necesito a esas mujeres en cierto grado y no es... Sí tiene que ver con la erótica, pero no es una intención sexual, no tiene que ser dirigido a eso. Y sí, para mí la poliamoría sería mi meta, pero está bien si no se puede realizar. Ahora está más importante esa realización con vos, la relación con vos, más importante que tú, que entre nosotros dos encontremos una solución que funcione para los dos. Y... que simplemente las necesito porque para mí es también parte del arte, que estás trabajando para las musas, estás trabajando por su fuerza, por su mirada, porque sabes que hay alguien allí y no importa si algún día lo leerás, pero leerá esa o esa mujer, ¿no? Solo que a mí me gusta que estén allí, que me miren así. Que me miren de cierta manera. Y solo es un intercambio de miradas y ahí está. Que yo quiero pensar en eso, en trabajar, en que no sea para un público, pero tampoco para una mujer específica, sino para todas las mujeres o en general para algunas mujeres que sí me llamaron la atención. Y en cierto grado es así también con la colega de Ucrania, que es obvio que solo es más intenso, mucho más con ella, que ya la conocí tanto tiempo y nos conocimos entre los dos y por eso es mucho más intenso, pero en la base es lo mismo, te digo, y por eso para mí solo cuenta que haya esa posibilidad de ser amigos y de tener ese intercambio. Y no es necesario ser su amante, pero en mi opinión sí sería algo bueno, algo lindo y sospecho que ella también estaría interesada, pero no sé cómo ella vería la poliamoría. Hay que ver, hay que hablarlo lentamente. Ahora ella también está de vacaciones y está bien, me gusta eso que vaya tan lento, pero sí, mi abejita, solo espero que no dije demasiado ahora y que no te vuelves furiosa y ya no quieres hablarme mañana. Pero sí, esa española o la panadera, tal vez le podría dar el podcast también, no sé qué pensaría de mí si escucharía eso. Pero es tan importante eso. Tiene que ver con Hitler, con mi obra, que para él también es tan difícil empezar a hablarle a una mujer. Y eso quise poner en su carácter, por poner allí ese desafío, ese anhelo, ese ansía, eso, el ansía para el otro, el gran otro. Y por eso está relacionado al fascismo, que los otros pueblos, claro que Bueno, eso, no sé, son las teorías de hoy día de Slavoj Žižek, que de algún modo el racismo está relacionado al miedo ante el otro, que el otro está ajeno, que luce distinto, como tú dijiste una vez, todos lucimos distintos y los indígenas en Perú ahí salen una vez por año hacer sus fiestas, salen con sus disfraces, con su ropa tradicional. Y todos lucimos distintos, ¿no? Y sí, para el fascismo eso es una fuente de miedo, de temor ante el gran otro. Y si sí, algo así, no, que, no quiero teorizar demasiado, porque eso de Hitler para mí es simple, es así que es un hombre como todos nosotros. Y es así que él tiene ese gran ansia por el otro, por la otra. Y sí. Y sí, son mis pensamientos y estoy loco, tal vez, pero no sé, mi abejita. Sí, creo que estoy loco y debería fumar menos para ser más equilibrado. Y sí, hoy sí voy a. Sí, voy a ser menos vicioso y orientarme en tus consejos. Y sí. No sé si tienes una respuesta a eso. ¿Dónde está el umbral? O sea, ¿es realmente la vagina ese umbral que no hay que pasar? Si fuera así, fuera fácil, o al menos pienso. Eso ahora que sí, es relativamente fácil de no pasar ese umbral y ser amigos, solo hablarles, tener esas charlas. ¿O hay otro umbral? O no sé, está todo también relacionado al narcisismo. Y no es nada malo en el amor, sí tiene que ver con el narcisismo, pero me parece que te entiendo que quieres ser esa única persona para mí, esa gran persona y sí lo sos, en cierto grado, pero no es posible eso de realmente no pensar en nadie más. ¿Cómo funcionaría eso, Nidia? Por favor, solo explícame o solo trata. Quiero que tratemos de entendernos y de hablar. Y sí, no se puede estar así lleno con una persona y que ya no quieres hablarle a nadie. Y sí, para mí que fui tan tímido, sí es un gran paso ahora abrirme un poco y pensar eso, que todavía soy tímido, todavía no quiero muchos contactos, no quiero muchos amigos, pero sí quiero algunos contactos y sobre todo con esas mujeres, con algunas que sí, eso me da algo en la vida. Y bueno, sí es. Y nunca. Nunca le hablé a esa panadera, siempre solo pidiendo los panes. Nunca, ni siquiera, pero. Pero sí está lindo estar. Tener ese intercambio también con el chico de Argelia, me cayó muy bien. Es, sí, un chico inteligente, curioso. Y sí, es. Tiene buena onda. Y sí. Creo que ya no puedo más. Hay que seguir tal vez en inglés un poquito. Yes, let's go on in English. So, I was also thinking about reading a text about polyamory because I was talking now to my comrades, communist comrades, and the one guy said he had a bad experience with polyamory. But I wanted I wrote up a text out of this feeling of guilt also and desperation after publishing number one of TSY. And this is so critical that, of course, this prepotent episode, Me and My People, Vices of History, the first one in English, well, this didn't have a number in my TSY register, Table Set Yourself, the English version of my podcast, because it was the first one, number zero, and but then, I mean, I didn't understand how I'd fallen in love to this Ukrainian girl, to you, Lilia. Didn't understand when I recorded it, also when I published it. And I just thought and said also to this one girl I met there in Switzerland, spring. Then in March we had a date, and I told her about my podcast and said that this episode was really crazy. And yeah, crazy because of all that I had said about history. And but afterwards, a couple of weeks later, of course, I realized, yeah, this is also crazy, but this is also maybe genius, I don't know, but it's interesting, or it's a different look on history, and it's deeply needed today to educate people about history. But this wasn't even the main part. The main part was just that I mentioned you, Winter Lilia, that yeah, this slipped out, and I wanted this, of course, to slip out. I wanted all the world to know this, that somehow you'd made me crazy. And yeah, my girlfriend, she knew what it meant. She understood this better than me, because I already sent her this episode in November. And yeah, I mean, yeah, maybe shouldn't have, but then, yeah, this led to a crisis, or she rejected it, and I already thought, oh, don't want to fight this fight, then if she's never going to understand or accept me this way, how I am, then it's better to end the relationship. And yeah, then we ended it. And yeah, but then I published this episode in March, because yeah, I don't like to I like to wait and like to see if women finally come around with their first step. But it doesn't matter, you liked somehow also to be the stubborn like me and not come around the corner, come to my desk to see me. And yeah, so then I published the first one, TSY, which was not so spectacular. But then I was thinking, well, yeah, now I'm somehow trapped between these two girls, and how is this to be thought of, that it is all to be this complicated, is what I thought. That right now I can understand myself after publishing this episode one, TSY, that it's so complicated, but explaining all this about history, about the Nazis, about Stalin, the Bolshevik, the Second World War, but it all has to be in order to tell you that we, the Germans, are the Nazis, and it's not you, the Nazis. I don't want to think anything bad about Ukrainians, because I saw so much splendor in you, so much beauty, and only want you to believe me that, yeah, I don't see anything bad in you, and only want to know more about you and your country. And the thing is that it has to be this complicated, right? And this somehow identifies me. I thought I'm this complicated as a character, and therefore this episode showed me that, yeah, this is truly me, and this is truly the right way for me to love, because then also I can love if it's that complicated. And something like this I was thinking, and then wrote up this text where I wrote about polyamory, and that, yeah, really, that I feel like in a clinch, like in a war against the whole world, because the whole world somehow is that reactionary, thinking that monoamory, that this single love, unique, exclusive love, is the normal thing, and everything else is a deviation or even an illness. And yeah, so, well, I think we can't read this text today, it's too long. It has to be next time. It's called Faustschlag gegen die Hörer. It's a smash against the listeners. Because, of course, I suppose that all my listeners, or most of them, are that reactionary. But it's no offense, please, dear listeners. But simply, it's the name of this text, yeah. And yeah, I only want to mention this episode, what I felt back then, that before episode 2, TS White wasn't clear to me. It was not clear to me at what I was aiming. Of course, I felt that somehow, yeah, I felt I had fallen in love with you, and that this was now complicated between my girlfriend and you, and what to do, and I don't want to decide. I don't want this exclusive love. But that just then with number 2 it became so clear, yeah. This was, yeah, I was hunting you, I was out for the hunt. This was the masculine position, yeah. And this was what I said in number 2, right? That I'm the greatest podcaster in the universe, and this is what you provoked me, because maybe it was this exact day or some days earlier, it doesn't matter, but you were standing there at Soriana's place and making all these gestures, like, yeah, with your hair, just to tease me, and because you knew you knew what you did to me this and that summer. Somehow, yeah, this was beautiful to me, and you could distract me from work, and you were really enjoying doing this. And yeah, so I noticed this in you in January and thought, okay, well, you're still playing your feminine game, still trying to lure, not giving me a direct signal, a direct first step, but only luring me into first step. And yeah, real first step is word speaking, like speaking is a superpower, is so much more powerful than anything else. I mean, of course, maybe because I feel like literate, like a poet, therefore maybe attribute towards a greater power. But I think in general, yeah, there's some truth to it, that therefore, I mean, you can see it with what I write, that it creates a whole world with this imperialism thing. You can create a parallel world, this small software firm, which is like ours, but it's a little different. And this is so great, right, to be able to create this world in some way. I think it's superior to other forms of arts like music and dancing and drawing, which are also really beautiful, and but it's not that. It's language is really the superpower and the super art. And yeah. So yeah, you're playing your games and telling me that, yeah, it's the male position to use that superpower, and a woman doesn't do that, or if you don't want to, or want only to take the second steps. Okay, with episode 2 it became all clear to me. Yeah, now I was in this active masculine position, but I wanted to talk to you again already this week, but I felt also, yeah, well, now we gotta play under my terms, right? If you give this power to me and tell me that I gotta be the man, then yeah, it's gotta be with my terms, and my terms are like this. I like to record a lot of podcasts and don't like to come to talk to you again so soon, or like to wait and see, yeah. Yeah, this is the thing that already back then, after publishing number 2, number 3, 4, 5, which was all very quickly, there my podcast really started to accelerate, to take a velocity. Yeah, that I already wanted to talk to you again, and I already took something to the office. I wanted to give you as a present, because I felt, yeah, maybe this week it could happen, we could get back together in contact. And I prepared this little gift for you. But yeah, then developed in another way, because with episode number 6, in which I also said that I wasn't quite that in a particularly good shape, not in such a good form, but in reality it was a good podcast. It was a really outstanding episode, number 6. And yeah, with this it got clear, I always want to be under pressure, always want to feel this, to be hunting a girl maybe, or yeah, I mean, if you don't give me this step from your side, then I'm fine with this. This is the problem. This, yeah, is some kind of illness, also erotomania. But I'm kind of fine with it, and I'm kind of enjoying it, because I feel like today in love, it seems like it has to be all so healthy. And why is this so misjudged, then, this form of love, this erotomania? Why is this so abgestempelt, this put a label on it, like something bad, something sick? But it could be just nice to love like this, or to love very slowly, like I told about this one girl in the bakery that I only got to know her name. And of course I would have wanted to have a longer conversation with her and maybe make a plan or a date. But maybe it was also fine to just know her name and to just go on thinking for this for a couple of weeks or even month, and then come back to see her and then see what happens. And I mean, this is the thing, to love in this slowly way. This has then a touch of erotomania, but why is this something bad? Why? I don't want to feel this way under pressure from society and feel like you have to give in. You have give in, and also you have to win. You have to give in to this masculine stereotype that a man has to know what he wants and has to pursue his will. No, I don't want to be like this. And if you leave this door open from your feminine side and you're open to this, you let me do this, or you don't give me a clear sign, don't come to see me and confront me and tell me, well, but now I want to know, or you gotta give me some real talk and not just this in a podcast. But yeah, if you allow this, then I'm going to go this way, and this I only wanted to make clear, or this only got clear to me, all this. But yeah, and it has to do with this complicated person, and I don't want to give in to society, this liberal society, which I feel is the enemy. And yeah, this society, this liberalism that always encourages us to fulfill our potential, to go after our dreams, and yeah, of course, it would be a dream to have a girlfriend, so why don't you pursue this, should be natural. But no, I'm like this, I'm complicated, I'm always rebelling. And okay, so only want to tell you this to you, Lydia. I don't know, you're on vacation. And it's fine. Hope you can enjoy your vacation, and maybe, yeah, next week or sometime can figure things out, or not, I don't know. But with this, I think I've clarified all there is to clarify. It has been an equal podcast. At least the Spanish and English parts are both equally... Oh no, the Spanish was a little longer. And it can't be equal every time. Yeah, but I think I really have to stop here, because this was a good trilingual podcast, and there's a lot of things more to say, to explore, like this one text about the Faustschlag, smash. And yeah, I always want to feel in this way, like I felt when I wrote up this text, like I feel oppressed, feel like I feel the pressure of all society is pushing against my walls. This is what I wrote in this text about Freud. Freud, this Austrian guy. It was a text I read like 5 episodes ago or 6. Freud, dieser österreichische Schlingel. In this text, there was also a metaphor that an individual is like a submarine, and is going under to the water, into the sea, and seemingly is out of the danger. But no, it doesn't feel like it, because there is the heavy weight of the water pressing against it. And this is somehow a metaphor for the look of all of society and how it's pressing against me and my body and wants to look inside me and wants to tell me which is the right way to love and what to do. And yeah. And I think with this, there's been, let's call it the day. And I only, yeah, want to say also that I'm so glad today that I could go back working. I mean, I was sick last week. And it didn't feel great to not have your work, to be like arbeitslos, like out of a job. Yeah, and let me play one last song for the outro. It's called Rote Flaggen by a young artist called Berg. It might be a German artist, or, yeah, singing German. Yeah, let me only get back to German to, yeah, properly despedirme in Alemann. Say goodbye. Liebe Leute, kommen wir für die Verabschiedung zurück auf Deutsch. Ich habe hier ein Lied rausgesucht, das nennt sich Rote Flaggen, natürlich für meine roten kommunistischen Brüder. Aber dieses Lied, der eigentliche Hintergedanke darin ist, dass man in der Liebe irgendwie hart nachdenken muss. Oder es ist gut, sich da unter Druck zu fühlen. Von mehreren Seiten und dass nicht alles so abgesichert ist, deshalb auch mit der Polyamorie. Ja, es ist ja schön, da am Wochenende und so, ich will ja auch eigentlich und so, dass man da sicher ist in der Beziehung, aber das Ding ist doch, dass man eigentlich auch, was weiß ich, wie man es nennen kann, Inspiration oder Antrieb oder ein Trieb oder Triebwerk, aber irgendwas braucht man ja jedenfalls, was dann antreibt und einem auch Treibstoff gibt und ja, und so ist es irgendwie gut, wenn man sich unter Druck gesetzt fühlt oder wenn man fühlt, diese andere Person, die ich liebe, die könnte noch jemand anders lieben und was sieht sie nochmal in diesem anderen und bin ich wie der oder ich werde nie wie der sein und so. Und das ist doch auch eine unglaublich bereichernde Überlegung oder Position oder jedenfalls, ja, hat mich das daran erinnert, weil in diesem Musikvideo auf YouTube hier kommt, ja, ist hier der Protagonist so und will durchs Fenster wohl einsteigen zu seiner Freundin, also wie immer irgendwie, oder ja, hat er wohl schon öfter gemacht, aber dann kommt er da durch den Vorgarten und sieht, da ist schon ein anderer Typ und das ist diese Situation, die ich meine. Und ja, also mehr kann ich auch nicht sagen, vielleicht versteht ihr das nicht oder doch oder ja, aber ich kann auch nicht mehr weiterhelfen, außer das halt zu sagen, man muss irgendwie unter Druck sein. Dieser Druck ist doch was Gutes, dieses Wasser, das von allen Seiten drückt. Der Blick der Gesellschaft, das ist nämlich das Ding. Die Gesellschaft zwingt einen auch zu lieben und das ist aber auch was Gutes. Ich meine, es zwingt einen ja auch zu sagen, ja, alle deine Freunde haben diese Erfahrung schon oder ist doch normal, ja, jeder weiß doch, worüber wir da reden oder worüber die Kinofilme reden, wenn sie über Liebe reden. Und deshalb willst du es doch auch irgendwie erfahren. Und da denkst du vielleicht, oh, jetzt, das ist aber so scheiße, ich bin gefangen, ich will doch nicht einfach nur nach der Pfeife der Gesellschaft tanzen und dass diese über mich bestimmt, sondern ich will lieber mein eigenes Begehren realisieren, nur wie ich. Aber es ist doch immer was Gutes mit der Gesellschaft, selbst in dieser liberalen Gesellschaft, es gibt ja doch noch gute Muster, gute Rollenmodelle, zu denen sie uns anleitet. Natürlich nicht dieses Rollenmodell, dass Männer immer oder häufig den ersten Schritt machen sollen oder ja, das irgendwie so vorausgesetzt wird implizit. Dagegen kämpfe ich eben an. Aber dieses Rollenmodell, dass man überhaupt lieben soll, genau. Also das, ja, ist was, was einen auch unter Druck setzt, was einen auch mitnehmen kann, dieser Anspruch, den man dann anlegen muss, vielleicht an sich selbst oder implizit schon anlegt, wenn man andere sieht, die sich lieben, dann liegt das schon an und man liebt sich an und ja, irgendwie so. Und damit sage ich einfach ciao und auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal bei Tischlein deck dich.
Deine Auffahrt stehen unter rote Flaggen, die ich sehe. Drum komm und geh ich immer nur bei Nacht, weil ich so nichts in Farbe sehe und verdrängt tut alles nur halb so doll weh. Aber wenn der Sonnenaufgang am Morgen Licht ins Dunkel bringt und mich neben mir die nackte Wahrheit im Bett in die Knie zwingt. Fuck, das ist weh.
sein, dass wir uns halten, wenn ohne einander doch gar nicht gefallen. Sind wir eine offene Rechnung, nur unsere leere Versprechung. Irgendwann versuchen wir es, doch irgendwann kam viel zu schnell. Doch dass wir's nicht sind und warten drauf, dass der andere den Step macht. Den einzigen Step, den ich gehe, ist heute leider wie das Geld auf dein Haus.
In deiner Auffahrt stehen 100 rote Flaggen, die ich seh. Drum komm und geh ich immer nur bei Nacht, weil ich so nichts in Farbe seh und verdrängt, tut alles nur allzu doll weh. Aber wenn der Sonnenaufgang am Morgen Licht ins Dunkel bringt und mich neben dir die nackte Wahrheit und Welt in die Knie zwingt, frag nur Gott, ey. Vor deinem Haus, eine Hand gefriert vor deinem Klingelschild, in deiner Haustür sehe ich ein Spiegelbild, bin das ich oder nicht, und bin ich das nicht? Wo bin ich dann verloren gegangen, bin ich vielleicht schon vorgegangen, find ich mich nur, wenn ich dich verliere,
find ich mich nur, wenn ich dich verliere.
Deine Auffahrt stehen 100 rote Flaggen, die ich seh. Drum komm und geh ich immer nur bei Nacht, weil ich so nichts in Farbe seh und verdrängt, tut alles nur halb so doll weh. Aber wenn der Sonnenaufgang am Morgen Licht ins Dunkel bringt und mich neben dir die nackte Wahrheit im Bett in die Knie zwingt,